Angriffe auf Bitcoin, Teil 9. 100 Millionen Gründe, Segwit zu verhindern. Nun stellt sich natürlich die Frage, was das alles mit Segwit und der Aktivierung dieses Moduls zu tun hat. Nun, Segwit hätte die Ausführung des geheimen Codes verhindert und der Vorteil wäre weg gewesen. Somit hatte der Miner mindestens 100 Millionen Gründe, dies zu verhindern und so lange wie möglich zu verzögern. Ein starkes Motiv. Unlauter? Auch. Denn soweit bekannt ist, hat er diesen Code auch nicht an seine Kunden weitergegeben, sondern nur seine eigenen Anlagen damit beschleunigt. Illegal? Nein, denn in einem offenen System kann jeder machen, was er will. Und das, solange es die Gemeinschaft zulässt. Mit der UASF wurde das dann unterbunden. Die Gemeinschaft hatte einen Hebel, der das Spielfeld wieder auf Augenhöhe aller nivellierte. So regeln sich in dezentralen Netzen die Dinge im Laufe der Zeit ganz von selbst, wenn genügend Teilnehmer mitwirken. Nachdem die UASF auch für diesen Miner zu einer Bedrohung wurde, hat man sich schnell für Segwit2x entschieden, weil man damit dann mindestens auch die 1 Megabyte Obergrenze aufheben würde und mindestens die 2 Megabyte Blockgröße eingerichtet werden sollte. Wenn man schon den Mining-Vorteil verlieren sollte, dann sollten zumindest die Blöcke größer werden. Das war der Plan, der aber auch nicht aufging, weil die 95% überschritten wurden und damit das originale Segwit aktiviert wurde. In der Folge wurde dann im November nach heftigem Hin und Her auch die 2x Hardfork abgesagt. Die Mehrheit der Nutzer hatte sich dagegen gewehrt. Im Grunde genommen auch zu Recht, denn ein dezentrales System kann nicht per Vertrag, auch wenn er in New York unterzeichnet wurde, geändert werden. Dieser Vertrag, das berühmte NYA, New York Agreement, welches nicht von allen unterschrieben wurde und auch nicht werden konnte, war nichts anderes als der Versuch, Bitcoin per Dekret zu regeln. Eine Maßnahme, die das Vertrauen in Bitcoin massiv hätte erschüttern können, wenn es funktioniert hätte. Das System und die Teilnehmer waren aber stark genug, um auch wieder diesen zentralisierten, sehr gut organisierten und professionell orchestrierten Angriff erfolgreich abzuwehren und die dezentralen und nicht manipulationssicheren Eigenschaften zu erhalten. Wenn es aber um hunderte Millionen geht, dann gibt man nicht so schnell auf. Schon im Sommer wurde von einem anderen Unternehmen, dem man eine große Nähe zu dem schon erwähnten Miner unterstellt, ein Notfallplan angekündigt, falls das Segwit-Upgrade schiefgehen sollte. Eine Hardfork mit größeren Blöcken und ohne Segwit sollte das sein. Aber nur im Notfall. Bcash wird per Hardfork geboren. Irgendwann, es ist unklar, ob es damit zu tun hatte, dass das originale Segwit plötzlich aktiviert wurde und nicht das 2x, wurde die Strategie geändert. Man werde die Hardfork auf jeden Fall machen, und zwar, weil man nicht an Segwit glaube und weil man nicht überzeugt sei, dass Segwit funktionieren würde. Allerlei PR-Meldungen wurden produziert und am Ende hat man genau am 1. August 2017 diese Hardfork ausgeführt und damit nach Angaben des Initiators Bitcoin Cash, das wahre Bitcoin, initialisiert. In der Regel werden Hardforks genutzt, um eine neue Kryptowährung zu schaffen. Diese beginnt bei Null und wird mit dem ersten Block, dem Genesis-Block, gestartet. Miner helfen dabei, das neue Netz aufzubauen, weil sie sich einen finanziellen Erfolg in der Zukunft erhoffen und eine Gruppe von Aktivisten und Teilnehmern nutzen, ab dann diese neue Kryptowährung. So geschehen bei Litecoin, Monero, Zcash und vielen anderen. Nicht so bei Bitcoin Cash, welches schnell den Namen Bcash von der Community erhielt und das Tickersymbol BCC anstelle Bitcoin für das originale Bitcoin. Bcash zweigte ab einem bestimmten Block der Hauptkette von dieser ab. Dabei wurde der gleiche Code benutzt, was dazu führte, dass der historische Bestand der bisherigen Kette mit übernommen wurde, beziehungsweise jeder Bcash-Coin in der ursprünglichen Kette seinen Anfang hat. Das wiederum bedeutet, dass jeder, der einen Bitcoin zum Zeitpunkt der Abzweigung besaß, nun auch noch einen Bcash-Coin besaß. Jeder hatte plötzlich genau so viele Bcash, wie er oder sie vorher Bitcoin hatte. Eine dilettantische Vorgehensweise, denn damit begannen eine ganze Menge von Problemen. Probleme über Probleme. Zum einen war da das Problem der Bcash-Miner mit der hohen Difficulty, was an anderer Stelle bereits beschrieben wurde. Viel problematischer war jedoch die Frage, wie ein User an seine Bcash herankommen kann. Dazu musste man sich nämlich mit seinem Private Key in ein Bcash-Wallet einloggen und dann die Bcash transferieren. Jeder, der dieses Buch bis hierher gelesen hat, wird sofort verstehen, dass das ein absolutes No-Go ist. Niemand, der auch nur halbwegs versteht, wie wichtig die Private Keys sind, würde diese in einem fremden, sich neu auf dem Markt befindlichen Wallet einsetzen. Was würde denn mit den Bitcoin passieren? Immerhin würde man den Private Key seiner Bitcoin benutzen. Was, wenn das Bcash-Wallet fehlerhaft wäre und dann alle Bitcoin verschwunden wären? Auch die Exchanges hatten ein massives Problem, denn deren Wallets waren von den gleichen Problemen geplagt, nur dass es zudem noch Kundengelder waren, die verschwunden wären. Einige Exchanges teilten deshalb mit, dass sie Bcash nicht unterstützen. Punkt. Aus. Ende. Aber das ging natürlich auch nicht, denn das würde bedeuten, dass man den Kunden einen Wert, den diese erhalten haben, vorenthalten würde. Eine ganz neue Situation. Später haben die Exchanges die Auszahlung ermöglicht. Keiner war begeistert, denn es entstanden natürlich auch zusätzliche Kosten für die Programmierung, zu denen die Exchanges und die Wallet-Hersteller gezwungen wurden. Der Bcash-Kurs hingegen schlug Kapriolen und erreichte, zum Teil bei niedrigem Handelsvolumen, 700 US-Dollar in der Spitze. Danach ging es dann sukzessive nach unten. Heute hat Bcash, wenn man die Marktkapitalisierung als Maßstab anlegt, praktisch keine Bedeutung mehr. Man sieht also, was alles in offenen Systemen passieren kann. Jeder kann machen, was er will, und verschiedene Menschen folgen verschiedenen Philosophien. Das ist auch alles gut so und bedeutet ein Stück Freiheit. Wünschenswert wäre, dass alle sich genug auskennen würden, dass nichts verloren geht und dass es für jeden einfach zu handhaben ist. Dahin kommt die Menschheit aber noch, denn die Blockchain wird nicht mehr verschwinden und es werden mehr und mehr Spezialisten Systeme entwickeln, die man leicht und bequem bedienen kann. Genau wie das Internet selbst. Am Anfang war es sehr kompliziert, dann kam das World Wide Web und damit das WWW. Dann Google, Facebook und Amazon. Und heute nutzt das Internet fast jeder zu jeder Zeit. Und die meisten können auch relativ gut damit umgehen.